Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Jahr 2019 war für Australien das wärmste und trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das gab die staatliche Meteorologiebehörde heute bekannt. Die Durchschnittstemperatur im Jahresmittel lag 1,5 Grad über der Norm und außerdem hat es 40% weniger geregnet als sonst. Die Kombination dieser Wetterextreme, die hat dazu geführt, dass die Wälder im Südosten Australiens heftiger brennen als jemals zuvor. Und wir sprechen gleich mit einem Forscher in Melbourne, der uns erklärt, was da gerade alles schiefläuft.
Es ist also ganz klar, diese Buschfeuer, diese Saison war noch nie so stark, nie so früh da gewesen. Und da ist der Fingerabdruck des Klimawandels schon ganz deutlich zu sehen.
Außerdem berichten wir über eine Studie, wonach die zunehmende Versauerung der Ozeane, anders als bislang angenommen, wohl doch nicht dazu führt, dass Fische ihr Verhalten ändern. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst schauen wir aber nach Sibirien. Anders als in Australien brennen die Wälder dort zwar gerade noch nicht, aber es steht zu befürchten, dass sich das im Frühjahr ändern wird. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe zum Beispiel reicht oft schon, damit die nach früher Schneeschmelze ausgetrockneten Taiga-Wälder dort brennen wie Zunder. Eine Studie im Fachmagazin Science Advances stellt jetzt eine klare Verbindung her zwischen veränderten Wetterlagen, die im Gefolge des Klimawandels häufiger auftreten, und dem Risiko heftiger Feuersbrünste im Südosten Sibiriens. Volker Marasik berichtet.
Im Westen liegt der Baikalsee mit der Großstadt Irkutsk, im Osten die Insel Sachalin vor der russischen Pazifikküste und dazwischen rund 3000 Kilometer vorwiegend gebirgige Landschaft. So lässt sich der Südosten Sibiriens abstecken. In der Region herrscht Taiga vor, also borealer Nadelwald. Jedes Jahr gehen große Teile davon in Flammen auf. Der südkoreanische Atmosphärenforscher Jin-Soo Kim.
Es gibt zwei größere Hotspots der Feueraktivität in höheren Breiten der Nordhalbkugel. Einer liegt in Zentralasien, wo es allerdings meist Ackerflächen sind, die in Brand geraten. Und der zweite Hotspot ist Südostsibirien mit seinem sehr dichten Taiga-Wald.
Wenn die Buschbrände in Australien endlich vorüber sein werden, dürfte es die südostsibirische Taiga sein, die als nächstes entflammt. Denn dort brennt es nicht im Sommer, wie man vermuten könnte, sondern schon im Frühling, kaum dass die winterliche Schneedecke verschwunden ist.
Die Region liegt im Einflussbereich des ostasiatischen Monsuns. Im Sommer fällt dort sehr viel Regen und es gibt keine starken Brände. Im Frühling dagegen ist es sehr trocken und sobald der Schnee wegschmilzt, kommt Blattstreu zum Vorschein, die gut brennt. Deswegen ist das Risiko für Feuer im Frühling am höchsten.
Kim forscht an der Universität Edinburgh in Schottland. Zusammen mit einigen Fachkollegen legt er jetzt eine neue Studie über Südostsibirien vor, gestützt auf 20-jährige Satellitenbeobachtungen. Besonders feuerreiche Jahre gibt es demnach immer dann, wenn sich ein bestimmtes Wettermuster in der Atmosphäre einstellt. Und zwar nicht erst im April oder Mai, wenn es brennt, sondern schon ein, zwei Monate vorher, am Ende des Winters. Wenn dann ein stabiles Hoch in der Arktis herrsche und gleichzeitig ein Tief in mittleren Breiten, ströme warme Luft von Süden nach Sibirien, so Kim. Dadurch setze die Schneeschmelze in dem Gebiet frühzeitig ein. Was folgt, ist eine Art Kettenreaktion.
Je früher die Schneeschmelze einsetzt, desto eher kommt dunkler Boden darunter zum Vorschein, der von der Sonne erwärmt wird. Dadurch schmilzt der Schnee noch schneller und ist schon im Frühling verschwunden.
Also beginnt auch die Feuersaison im Südosten Sibiriens früher und Waldbrände haben genügend Zeit, um sich dramatisch auszubreiten, bevor der Monsunregen sie im Sommer löscht. Hoch- und Tiefdruckgebiete im hohen Norden werden von der arktischen Oszillation dirigiert. Diese natürliche Wetterschaukel schwankt zwischen einer positiven und einer negativen Phase. Die positive mit dem Hoch über Südsibirien ist die kritische für die Wälder der Taiga. Sie trete tendenziell immer häufiger auf, sagt Heiko Balster, Direktor des Zentrums für Landschafts- und Klimaforschung an der Universität Leicester in England. Daten aus den letzten 60 Jahren zeigten das.
Was man mittlerweile weiß eigentlich, ist, dass die zunehmenden extremen Dürren und Trockenheiten, die wir jetzt sehen, dass das eben auch dazu führen kann, dass es mehr Waldbrände gibt und auch katastrophale Waldbrände. und dass es eben nicht gesagt ist, dass die Wälder über lange Sicht in Sibirien uns dabei helfen, das Klima zu stabilisieren, sondern dass es durchaus sein kann, dass die Wälder dort ihre Klimaschutzfunktion verlieren.
Der deutsche Forscher hat schon vor 15 Jahren vermutet, dass die arktische Wetterschaukel das Waldbrandrisiko in Sibirien beeinflusst. Nur war die Datenlage seinerzeit dürftig.
Also es galt damals teilweise als ein bisschen eine esoterische Idee.
Heute fühlt sich Balster bestätigt. Genauso wie Jin-Soo Kim kann er den neuen Studienergebnissen auch etwas Gutes abgewinnen. Ab sofort könne man die arktische Oszillation nämlich heranziehen,
um zu sehen, in welchen Jahren man besonders auf der Hut sein muss und vielleicht auch die Feuerbekämpfung und Feuerkontrolle intensivieren muss.
Der Klimawandel begünstigt Wetterlagen, die das Risiko verheerender Waldbrände in Sibiriens Taiga erhöhen. Ein Beitrag von Volker Marasek war das. In Australien stellen sich viele Menschen gerade natürlich auch die Frage, ist das jetzt der Klimawandel, dem wir die höllischen Feuer dieser Waldbrandsaison zu verdanken haben, oder sind da einfach nur sporadische Wetterkapriolen dran schuld? Australiens Premierminister Scott Morrison ist sich sicher, mit der Erderwärmung hat das alles nichts zu tun. Die meisten Wissenschaftler sehen das anders und auch immer mehr Australier. Der Klimaforscher Malte Meinshausen ist seit 8 Jahren Professor an der Universität Melbourne und lebt und arbeitet also in der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria, wo wegen der wütenden Waldbrände kürzlich das erste Mal in der Geschichte der Notstand ausgerufen wurde. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt, 2019 war das heißeste und trockenste Jahr in der Geschichte Australiens. Kam das Ausmaß der Buschfeuer vor diesem Hintergrund überraschend oder war das eine Katastrophe mit Ansage?
Ja, natürlich. Es gab hier in den letzten Monaten eine der stärksten Dürreperioden in New South Wales und auch in Teilen von Victoria. Und kombiniert mit den heißen Winden, die es dann gibt, dass es da dann Buschfeuer gibt, ist klar. Dieses Ausmaß von den Buschfeuern hat jedoch keiner so erwartet. Was wir jedoch wissen mit dem Klimawandel, wir werden mehr von den Trockenperioden haben, wir werden noch höhere Temperaturen haben, wo dann noch mehr Bodenfeuchtigkeit auch verloren geht, wo die Vegetation noch dürrer ist und dass dadurch die Feuersaison und auch die Heftigkeit von den Feuern noch stärker zunehmen wird, ist leider außer Frage gestellt. Es ist ein bisschen schade, dass es hier manche Politiker in Australien noch nicht so wahrhaben wollen.
Sie arbeiten in Victorias Hauptstadt Melbourne. Wie wirken sich die ungewöhnlich heftigen Buschfeuer in diesem Jahr ganz konkret auf Ihren Alltag aus?
Also heute ist die Luft wieder relativ klar. Man hat so ein bisschen Rauchgeschmack hin und wieder in Luft. Gestern jedoch war die ganze Stadt sehr in einen dicken Rauch gehüllt. Die Sicht war, ich würde sagen, so circa 1,5 Kilometer. Aber man hatte also doch wie in einer kleinen schweizerischen Berghütte, wo der Abzug nicht richtig funktioniert, das Gefühl, hier qualmt es irgendwo ganz eindeutig. Es war ein Rauchgeschmack von Holzfeuer. Also es war nicht die übelste Sorte von Smog, doch das Atmen fiel etwas schwerer und man wollte nicht unbedingt auf dem Fahrrad sein. Es ging hier auch die Warnung von den Behörden durch, dass man alle Aktivitäten auf das geringstmöglichste einstellen sollte. Und für Melbourne, was eine Stadt ist, die im Sommer eigentlich von nonstop klarem blauem Himmel und sehr guter Luftqualität geprägt ist, hier in dieser Stadt einen dicken Smog zu haben, ist doch sehr unüblich.
Wie erleben Sie die politische und gesellschaftliche Debatte in Australien gerade zu den Ursachen der Feuerkatastrophe? Australiens Premier Scott Morrison, dem werfen Kritiker ja vor, ihm sei der Schutz der heimischen Kohleindustrie wichtiger als der Schutz der Bevölkerung. Ist da was dran?
Im Moment ist es leider so, dass sich der Premier also für Wochen darum gedrückt hat, irgendeine Verbindung mit dem Klimawandel herzustellen, die also ganz klar auch da ist. Es ist keine Frage, dass die Wahrscheinlichkeit von solchen Buschfeuern enorm gestiegen ist durch den menschenverursachten Klimawandel. Aber es ist auch bei der anderen großen Partei, der Labour-Partei, doch leider so, dass die sehr stark um die Arbeiter in den Kohleminen in Queensland zum Beispiel besorgt ist. Und beide großen Parteien verpassen da eine Riesenchance, die eigentlich für Australien gegeben wäre. Sowohl die Konservativen als auch die Labour-Regierung könnte Australien neu definieren mit einem ökonomischen Wachstumsmodell, was also voll auf erneuerbare Energien ausgerichtet ist. Australien hat wie sonst kaum ein Land Sonne- und Windenergien also im Überfluss vorhanden. Und daraus könnte ein neues Wachstumsmodell sein, weil gerade mit dem Eisenerz, was man hier fördert, könnten energieintensive Industrien hier angesiedelt werden. Das wäre eine grüne Industrie mit vielen Arbeitsplätzen. Aber leider scheint dazu politisch im Moment kein Appetit zu sein, weder bei den Konservativen noch bei der Labour-Partei.
Australien ist einer der weltweit größten Exporteure von Kohle und erzeugt bis heute 3/4 seines Stroms mithilfe von Kohle. Was müsste Australiens Regierung denn ganz konkret und schnell tun? Und was müssten seine Bürger tun, um Waldbränden solch katastrophalen Ausmaßes künftig den Nährboden zu entziehen?
Also es gibt die Diskussion über diese Feuer, die man legt, hauptsächlich in einer feuchten Saison oder in die Brände sich nicht so schnell ausbreiten können, um einfach das Unterholz zu lichten. Das hat man schon seit Jahrzehnten gemacht. Das ist immer wieder ein bisschen fraglich, weil von diesen Bränden, die man also absichtlich legt, wischen immer wieder einige. Und vor einigen Jahren ist auch hier ein großes Naturschutzgebiet einmal den Flammen zum Opfer gefallen, weil also ein geplanter Brand außer Kontrolle geraten ist. Da muss man sicherlich mit vorsichtigen Brandschutzmaßnahmen herangehen, um gerade in der Umgebung von Siedlungen zu verhindern, dass es da zu viel dürres und trockenes Unterholz gibt. Aber sonst kann man da nicht viel machen. Wenn einfach für Monate lang die Vegetation dann nach dem Winter und nach ein bisschen Wachstum in den kälteren Monaten austrocknet und dann es die heißen Winde gibt, naja, dann wird es Waldbrände geben. Das sieht man in Kalifornien, das ist hier in Australien so, das ist auch in anderen Regionen in Europa so sein. Und deshalb hat man auch jetzt neuerdings Brände in Schweden und Sibirien. Da kann man nicht viel machen. Es wird dann sich dann irgendwann langfristig, wenn wir der Klimakatastrophe also nicht einen Riegel vorschieben, sich ein anderes Ökosystem einstellen. Dann werden die Wälder teilweise verschwinden, dann wird es der Wann geben. Die Modelle zeigen alle, es wird nur weiter in die Richtung von mehr Trockenheit und mehr Hitze gehen. Es kann dann auch kommen, dass am Ende von solchen Dürreperioden plötzlich Starkregen auftauchen, weil man eine wärmere Atmosphäre hat, die kann mehr Wasser halten und dann kann auch alles wieder mit Fluten enden, wenn die Vegetation da niederliegt und dann hat man Fluten und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Mechanismen. Zum Beispiel hat man, wenn man jetzt in Sydney sich anschaut, wo das Trinkwasser herkommt, da hat man die Bergregionen, die sind abgebrannt, da hat man eine ganze Menge Asche auf dem Boden liegen. Sollte es jetzt einen Regen geben, könnte das verheerend sein für die Trinkwassersituation in Sydney, weil dann wird die Asche in diese Trinkwasserreservoire gespült, dann gibt es Algenwachstum und dann bilden sich Toxine und dann hat man plötzlich eine Millionenstadt ohne Trinkwasser. Ein anderer Effekt, der jetzt entsteht, ist dieser ganze Rauch, der in Australien entsteht, der wird bis nach Neuseeland gezogen und setzt sich da auch auf den Gletschern nieder. Für Gletscher ist es natürlich verheerend, wenn sie noch ein kleines schwarzes Mäntelchen bekommen und jetzt in der Sommerhitze dann mit noch mehr Absorption der Sonnenstrahlen dann noch schneller schmelzen. Also es gibt eine ganze Reihe von Kettenwirkungen, die hier jetzt passiert aufgrund dieser verheerenden Feuer. Und ich habe gerade heute auch von einem anderen Kollegen, der in Santiago arbeitet, an unserem nächsten IPCC-Weltklimabericht. Die sehen dort am Himmel jetzt auch schon die australischen Rauchschwaden. Also ist es erstaunlich, wie groß die Feuer sind und es ist erstaunlich, wie viele Verkettungen damit einhergehen. Wir stoßen als Menschen einfach das Klima in eine Region herein, wo es traditionell nicht war. Und da kommen jetzt leider eine ganze Menge böser Überraschungen auf uns zu.
Infos und Einschätzungen waren das von Professor Malte Meinshausen von der Universität Melbourne, der, bevor er nach Australien ging, lange am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet hat. Der Klimawandel, wir haben es gehört, wird die Menschheit vor große Probleme stellen, deren Ausmaß wir gerade wohl nur erahnen können. Aber wenn Forscher versuchen, sich ein Bild zu machen, was da auf uns zukommt, dann kann es durchaus auch mal passieren, dass die im Eifer des Gefechts übers Ziel hinausschießen und Probleme wittern, die sich bei genauerer Betrachtung in Luft auflösen. Einer Studie australischer Forscher scheint es jetzt so zu ergehen. Die hatten 2013 gemeldet, die Versauerung der Ozeane, ausgelöst durch den wachsenden CO2-Gehalt der Atmosphäre, führe dazu, dass es Korallenfischen an den Kragen geht. Andere Forscher geben jetzt im Fachmagazin Nature aber Entwarnung. Einzelheiten von Christine Westerhaus.
Es waren schlechte Nachrichten, die australische Forscher 2013 verkündeten. Wenn Korallenfische mehrere Tage lang in Wasser schwimmen, das mit Kohlendioxid angereichert ist, werden ihre Sinne regelrecht vernebelt. Sie fliehen nicht mehr vor dem Geruch ihrer Feinde und verlieren auch ihre Vorliebe für eine Körperseite. Doch als Josefin Sundin von der Uppsala-Universität und ihre Kollegen ähnliche Experimente in Schweden durchführten, zeigten sich die untersuchten Fische völlig unbeeindruckt vom saureren Wasser.
Eigentlich wollten wir in unserer Studie herausfinden, was die Verhaltensveränderungen, die die australischen Forscher beobachtet hatten, für physiologische Ursachen haben könnten. Aber wir konnten diese Änderungen in unseren Experimenten gar nicht bestätigen. Wir dachten zuerst, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass wir Fischarten aus gemäßigten Breiten getestet hatten. Doch auch als wir später Korallenfische untersuchten, konnten wir keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere sehen.
Im Verlauf mehrerer Jahre untersuchten Josefin Sundin und ihre Kollegen mehrere Arten von Korallenfischen und setzten in ihren Experimenten auch Fischlarven und ältere Tiere ein. Außerdem wiederholten sie ihre Versuche auf derselben australischen Insel, auf der das andere Forscherteam die vermeintlichen Verhaltensänderungen beobachtet haben wollte. Doch keine einzige der untersuchten Fischarten änderte ihr Verhalten als Reaktion auf Meerwasser, das mit CO2 angereichert war.
Für mich bedeutet das, dass wir uns in Zukunft auf andere Umweltprobleme fokussieren sollten. Die globale Erwärmung beispielsweise. Sehr viele Forschergruppen haben nachgewiesen, dass der Klimawandel große negative Effekte auf viele Organismen hat. Also sollten wir unsere Zeit und unsere Gelder lieber in die Erforschung solcher Umweltprobleme investieren, als die möglichen Folgen der Ozeanversauerung zu untersuchen. Das ist eine Folgerung unserer Studie.
Ein anderer Aspekt, dass sich Forschungsergebnisse nicht reproduzieren lassen, ist keine Seltenheit. Viele Experimente kommen zu anderen Ergebnissen, wenn sie wiederholt werden. Manchmal liegt es daran, dass die Versuchsbedingungen variieren. Damit begründen die Autoren der ursprünglichen Studien die Unterschiede zu den jetzt veröffentlichten Ergebnissen. Und sie haben nicht vor, ihre Veröffentlichungen zurückzuziehen. Es kommt aber auch vor, dass Forscher nur die Resultate veröffentlichen, die ihren Erwartungen entsprechen und andere unter den Tisch fallen lassen. Und Studien, die einen Effekt nachweisen, lassen sich grundsätzlich leichter in einem Fachmagazin veröffentlichen als solche, die das nicht tun. Auch das sei ein Problem, meint Josefin Sundin.
Es ist ein sehr wichtiges Zeichen, dass eine renommierte Fachzeitschrift wie Nature jetzt mit unserem Artikel eine Wiederholungsstudie publiziert, die keinen Effekt nachweisen kann. Man kann nur hoffen, dass das in Zukunft häufiger vorkommt. Denn sehr viele Studien, die zu negativen Ergebnissen kommen, werden nie veröffentlicht, sondern enden in der Schreibtischschublade der Wissenschaftler. Und das bringt die Forschung nicht weiter.
Denn Wissen, das nicht publiziert wird, geht letztlich verloren. Und viele nicht reproduzierbare Studien geistern weiter in der Fachliteratur herum, weil Wiederholungsstudien, die zu anderen Ergebnissen kamen, nie publik gemacht wurden. Die jetzt in Nature veröffentlichte Studie hat allerdings auch eine Kehrseite, gibt Josefin Sundin zu bedenken. Denn möglicherweise gießt sie Wasser auf die Mühlen der Klimawandelskeptiker.
Es besteht die Gefahr, dass die Klimawandelleugner unsere Ergebnisse nutzen und sagen, seht her, die Forscher sagen, dass das mit der Versauerung der Ozeane im Gefolge der Erderwärmung gar nicht so schlimm ist. Aber man darf nicht vergessen, dass es viele andere Studien gibt, die zeigen, dass der Klimawandel deutliche Auswirkungen hat.
Andere Miljöstudien haben väldigt tydliga Effekte.
Auch Wissenschaftler können sich mal irren, aber früher oder später merkt's meistens jemand und die Sache kommt ans Licht. Christine Westerhaus mit einem aktuellen Beispiel dazu. Und Magdalena Schmude hat jetzt die weiteren Meldungen vom Tage mit ins Studio gebracht.
Die neuartige Lungenkrankheit in China wird wohl von einem bisher unbekannten Coronavirus ausgelöst. Das meldet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Laborergebnisse. Bei einem Patienten wurde eine vollständige Gensequenz des Virus gefunden. Bei 15 weiteren Erkrankten konnte das Virus ebenfalls nachgewiesen werden. Es zeige die typische äußere Form eines Coronavirus. Dieser Virustyp ist auch für Erkrankungen wie SARS oder MERS verantwortlich. Bis heute sind in China offiziell 59 Menschen von der bisher unbekannten Infektionskrankheit betroffen, die schwere Lungenentzündungen auslöst. 8 von ihnen gelten als geheilt. Todesfälle gab es bisher nicht. Ob das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ist noch unklar.
Tintenfische sehen in 3D.
Die Tiere nutzen den optischen Versatz zwischen den Bildern, die ihre beiden Augen liefern, um räumlich in der Tiefe sehen zu können. Das hat ein internationales Forschungsteam gezeigt. Tintenfische sind damit zusammen mit Gottesanbeterinnen die einzigen wirbellosen Tiere, die diese Fähigkeit besitzen. Die Studie ist im Fachmagazin Science Advances erschienen. Für ihre Experimente zeigten die Wissenschaftlerinnen Tintenfischen Aufnahmen einer Garnele, die an ihnen vorbeiläuft. Die Tintenfische trugen dabei eine 3D-Brille, was das Beutetier für sie entweder leicht vor oder hinter dem Bildschirm erscheinen ließ. Anhand der Bewegungen, die die Tintenfische mit ihren Armen machten, um die Garnele zu fangen, konnten die Forschenden ablesen, dass sie den räumlichen Versatz der Bilder auflesen konnten, also in 3D sehen. Denn sie streckten ihre Arme entweder zu kurz oder zu weit nach der Garnele aus.
Unfälle mit Elektrorollern führen besonders häufig zu Kopfverletzungen.
Zu diesem Schluss kommen Mediziner aus Kalifornien. Sie haben eine nationale Datenbank ausgewertet, die erfasst, warum Menschen in den USA in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommen. Für den Zeitraum zwischen 2014 und 2018 konnten die Forschenden einen klaren Trend beobachten. In dieser Zeit stieg die Zahl der Unfälle mit Elektrorollern auf mehr als 39.000 an. Ein Drittel der Personen, die dabei zu Schaden kamen, erlitten Kopfverletzungen wie Brüche, Schürf oder Platzwunden. Das sind doppelt so viele wie bei Stürzen mit dem Fahrrad, wie die Wissenschaftler im Fachjournal JAMA Surgery schreiben. Frühere Forschung hatte gezeigt, dass nur etwa 5% der Personen, die einen Elektroroller benutzen, dabei Helme tragen. Auch deshalb fordern die Autoren der Studie, dass es zukünftig Sicherheitsvorschriften für die Benutzung von Elektrorollern geben sollte.
Politische Vorurteile beim Thema Klimawandel lassen sich überwinden.
Norwegische Psychologen haben untersucht, ob ein im Oktober 2018 veröffentlichter Sonderbericht des Weltklimarates zur Erderwärmung die Haltung der Bürgerinnen und Bürger verändert hat. Ihr Fazit: Bei Personen, die von dem Bericht gehört hatten und zumindest Teile des Inhaltes kannten, nahm die Wahrnehmung des Klimawandels als Bedrohung zu. Das galt auch, wenn Personen sich eher rechts im politischen Spektrum einordneten und dem Klimawandel generell eine eher geringe Bedeutung zumaßen. Das berichten die Forschenden im Fachjournal Climate Change. Zwar sei der Effekt bei diesen Personen weniger ausgeprägt, aber trotzdem nachweisbar, schreiben die Wissenschaftler. Die Studie zeige, dass es sich lohne, immer wieder auf Klimarisiken hinzuweisen.
Der Urvogel Archaeopteryx ist das Fossil des Jahres 2020.
Das gab die Deutsche Paläontologische Gesellschaft heute bekannt. Der Archaeopteryx ist eines der bekanntesten Fossilien der Welt. Er lebte vor 150 Millionen Jahren und war eine Übergangsform zwischen den urtümlichen Dinosauriervögeln, die reptilienhafte Merkmale besaßen, und den modernen Vögeln. Wegen dieser Sonderstellung hat der Archaeopteryx für die Evolutionsforschung eine besondere Bedeutung. Zu den reptilienhaften Merkmalen gehören Zähne, ein langer, verknöcherter Schwanz, Bauchrippen und Krallen an den Flügeln. Die Flügel, Federn und die zu einem Gabelbein verschmolzenen Schlüsselbeine des Tieres sind bereits Merkmale von modernen Vögeln. Bisher wurden 12 Exemplare des Archaeopteryx gefunden.
Sternzeit, 9. Januar. Geheimniskrämerei bei der ESA. Europas Weltraumorganisation ESA gibt jedes Jahr gut 5 Milliarden Euro an Steuergeldern aus. Geleitet wird sie von Generaldirektor Jan Wörner. Er untersteht den Beschlüssen des ESA-Rates, in dem die 22 Mitgliedstaaten vertreten sind. Deutschland etwa durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die von Jean-Yves Le Gall von der französischen Weltraumbehörde CNES geleiteten, meist vierteljährlichen Sitzungen des Rates laufen fast völlig im Geheimen ab. Weder Tagesordnung noch Protokolle werden veröffentlicht. Als internationale Behörde unterliegt die ESA nicht den Transparenzbestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes. Dass es aber auch ganz anders geht, zeigen zum Beispiel Konferenzen des Europäischen Rats in Brüssel. Kommen EU-Minister zusammen, so werden die Beratungen in großer Runde live im Internet übertragen. Als die Raumfahrtminister der ESA-Staaten Ende November 2 Tage in Sevilla tagten, waren lediglich die Eröffnungsstatements öffentlich zu verfolgen. Und auch das zum ersten Mal überhaupt. Selbst die Tagesordnung mussten sich die Journalisten vor Ort von Teilnehmern besorgen, die offenkundig mehr an freier Berichterstattung interessiert sind als Teile der ESA. Am Abend des ersten Tages wurden Journalisten aufgefordert, vor dem Tagungsbereich keine Interviews mit Sitzungsteilnehmern zu führen. Doch weder Presse noch Ratsmitglieder ließen sich davon abbringen, miteinander zu reden. Allerdings zeigte sich, Teile der ESA haben in Sachen Transparenz deutlichen Nachholbedarf.
Das war's für heute von Forschung aktuell. China gibt Schweinefleischreserven frei, um den Preis zu stabilisieren. Mehr dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.